Liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer Neujahrs-Spezialausgabe von Datum Kosmos. Wie sonst im Juli erscheint auch im Dezember Datum als Doppelnummer. Das heißt für unseren Podcast, es bietet sich aus dem Heft heraus kein Autorengespräch, keine Recherchegeschichte natürlich an. Diesmal dafür eine Unterhaltung, die ich mit Thomas Schmidt Mitte Dezember im Presseclub Concordia geführt habe. Thema dessen war ein Herzensthema von Datum, nämlich Erzähljournalismus. Das ist Journalismus in der erzählenden langen Form, der ganz nah am Menschen, doch auch große Erkenntnisse über die Welt liefern will. So, wie wir das bei Datum Monat für Monat versuchen. Thomas Schmidt ist Assistenzprofessor an der University of California, San Diego und hat gerade seine Dissertation zu Narrative Journalism, wie die Form im englischsprachigen Raum heißt, als Buch veröffentlicht. Mein Name ist Patricia McAllister-Käfer, ich bin Chefin vom Dienst beim Monatsmagazin Datum und wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Datum Kosmos. Herzlich willkommen auch nochmal von unserer Seite. Wir haben die nächste Dreiviertelstunde, die wir so sprechen werden, auch dezidiert als Gespräch irgendwie angelegt. Also es wird jetzt nicht eine strenge Interviewsituation sein, sondern eher so, dass wir beide erzählen über Erzähljournalismus oder auch unsere Erfahrungen ein bisschen austauschen. Nämlich einerseits, was kann Erzähljournalismus leisten? Und auf der anderen Seite auch, was sind die Gefahren oder was sind so Fallen, in die man tappen kann? Gerade jetzt jährt sich zum ersten Mal ja der Fall Relotius. Was kann man jetzt mit Blick zurück darauf vielleicht auch aus diesem Fall lernen? Oder was sind schon so, was ist dieser Reflexionsprozess, der da jetzt gestartet hat? Was gibt es da dazu? Beziehungsweise Thomas, du kannst, glaube ich, da auch ein bisschen was beitragen dazu, weil es solche Fälle ja auch schon früher in den USA gab, was da für Erfahrungen gewonnen wurden. Vielleicht fangen wir irgendwie an so mit ein bisschen auch wie deine Geschichte oder auch wie es dich ursprünglich aus dem Waldviertel kommend in die USA verschlagen hat und wie es auch jetzt, vor allem auch zu deiner Buchpublikation, die ja deine Dissertation ist, gleichzeitig wie es dazu kam.
Ja, also auch von mir nochmal schönen guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schön hier zu sein, nicht nur in Wien, sondern auch in der Concordia. Und ich bin auch ganz besonders froh, da zu sein, weil auch mich über den Umweg von San Diego ich wieder zurückgekommen bin jetzt nach Wien und vor kurzem eben dann mein Buch präsentiert habe und vorgestellt habe und veröffentlicht habe. Das heißt Rewriting the Newspaper, the Storytelling Movement in American Print Journalism. Und ja, es mag etwas eigenartig anmuten, dass man eben so als Österreicher sich unbedingt mit dem amerikanischen Journalismus und auch dem Erzähljournalismus auseinandersetzt. Aber am Anfang war wirklich einfach eine Faszination auch da. Also wirklich, ich war ja Journalist in Österreich und habe mich dann interessiert fürs Schreiben und bin dann über Umwege in die USA gekommen und habe dort eigentlich erst kennengelernt, was es dort an Journalismus gab. Das war auch, muss man dazu sagen, das erste Mal, wo ich in den USA war, war 2005, in einer Zeit, wo noch nicht alles online war. Klar, es gab schon das Internet, aber es war jetzt nicht so wie heute, dass man einfach irgendwo hinklickt und man hat dann schon alles auf dem Schirm, sondern es hat doch noch etwas Aufwand bedeutet. Und dann war es wirklich so, in den USA, ich war damals in New York, das erste Mal, wo ich mir gedacht, ich bin eh gut informiert und ich kenne mich aus mit Journalismus, aber dann lernt man einen Journalismus kennen, der doch sich irgendwie anders anfühlt, der sich anders liest. Das war damals die New York Times und die Reportagen, die da drinnen waren und dann Magazine wie der New Yorker. Und das hat eigentlich erst einmal die Sensibilität gebracht, so von wegen, da gibt's was und das ist schon vergleichbar mit dem, was wir in Österreich und auch Europa haben, aber doch ganz anders. Und ohne jetzt die ganze Geschichte auszubreiten, hat es letztlich dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich eigentlich noch näher erforschen. Mhm. Also auch zuerst als Journalist selber wollte ich die Techniken lernen und dann habe ich mir gedacht, aber ich möchte eigentlich auch schauen, was sind eigentlich die Entstehungsbedingungen, was ist da anders, dass sich das so anders liest als bei uns. Und nur in ein paar Stichworten vielleicht erklärt, worum es in dem Buch geht. Es geht einfach um die Geschichte des erzählerischen Journalismus in amerikanischen Tageszeitungen zwischen den 1960ern und den 1990ern und nachzuzeichnen, wie konnte das passieren, dass diese Tageszeitungen, die in Mitte des 20. Jahrhunderts fad waren und sehr nüchtern und klassischer Nachrichtenjournalismus, dass die dann am Ende des 20. Jahrhunderts voll war mit Geschichten von von Leuten und aus dem Leben. Und eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Buch ist auch, dass es eben, wenn man bei uns vom amerikanischen Journalismus hört, dann gibt es immer so diese Star-Journalisten der 1960er Jahre, so das Äquivalent der Sex, Drugs und Rock'n'Roll, so Hunter Thompson und Joanne Didion und Gay Talese, also alles was Tom Wolfe, dann ist immer die Rede von diesen Lichtgestalten sozusagen, die damals in den 60ern das gemacht haben, und natürlich in der Folge hat es dann diesen Journalismus gegeben. Und das Wichtige eben an dem Buch oder die Erkenntnis aus dem Buch ist eigentlich auch, dass es natürlich, das war wichtig, es hat diesen Anschub gebraucht am Anfang, aber dann war das eigentlich ein langsamer und so Schritt für Schritt und struktureller Wandel, der dazu geführt hat, dass überhaupt erst einmal die Bedingungen in den Zeitungen entstanden sind, dass sowas dort vorkommen kann. Weil diese ganzen Journalisten, die es damals gegeben hat in den 60ern, die haben für Magazine geschrieben, die haben Bücher geschrieben, die waren freie, die waren nicht angebunden und nicht im Tagesgeschehen sozusagen. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn man in einem damals sehr strikten Redaktionsrahmen ist und dann solche Geschichten quasi machen muss. Und da muss natürlich auch erst einmal eine Akzeptanz geschaffen werden.
Mhm. Also dass man freier arbeiten kann oder dass da ein gewisser Spielraum gegeben ist.
Mhm. Genau. Und das lässt sich auch wirklich nachzeichnen. So aus den, in den 70ern haben es ja die ersten Versuche gegeben. Und zum Beispiel auch, was bei uns in Österreich dann immer so als, ja, jetzt ist die New York Times die Überzeitung sozusagen, oder die natürlich einen großen Wiedererkennungswert hat. Aber damals war die New York Times wirklich noch die graue alte Dame, als sie herum beschrieben worden ist, und hat eigentlich dann damals die Washington Post das Ganze erst angestoßen und erst einmal so alles durchgelüftet sozusagen. Und dann hat sie das weiter verteilt. Also das Entscheidende ist auch nicht, quasi das Buch nachzuerzählen, aber das sind schon, glaube ich, auch Erkenntnisse, die auch heute noch irgendwie von Relevanz sind, weil es darum geht, was sind eben die Entstehungsbedingungen von erzählerischem Journalismus. Und das ist natürlich auch was, womit ihr euch beim Datum auseinandersetzt, genau, permanent. Also wie kann man einerseits Strukturen schaffen, dass dieser Journalismus stattfinden kann, und wie wird das dann auch betreut, dass es einerseits das Interesse daran gibt, aber dann auch mit den Autoren und Autorinnen, die eine Zusammenarbeit stattfindet, wo man das gemeinsam entwickelt, weil es ist eigentlich viel mehr Teamarbeit, als man das wahrscheinlich vermuten würde.
Genau so ist es, ja. Also wir haben seit jetzt ungefähr einem Jahr ein Talenteprogramm laufen beim Datum, bei dem wir versuchen, eben junge Journalisten oder Menschen, die Journalisten werden wollen, die Journalismus studieren, die sich ganz oft an Datum gewendet haben schon davor, weil Datum 2004 von Klaus Stimeder gegründet wurde, schon so ein bisschen mit dem Ansatz, also der kam damals auch, ich war damals an der Journalismus-FH, habe Journalismus studiert, und der kam damals, Klaus Stimeder, zu uns in eine Lehrveranstaltung gerauscht und hat irgendwie auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, ich mache jetzt ein Magazin. Das war damals irgendwie auch so der Ansatz der New Yorker für Österreich. Und ich brauche junge Journalisten, die da mitmachen. Und damals haben sich tatsächlich auch einige davon oder von uns bereit erklärt, da irgendwie mitzutun. Und seitdem hat eigentlich Datum so ein bisschen den Status in der Jungjournalistenszene. Das ist was, wenn man sich für Magazinjournalismus interessiert, für die lange Form, für den langen Text, für Erzähljournalismus, dann ist bei Datum eine offene Tür, die eben da ist. Und da hat sich dann eigentlich, haben wir dann, das jetzige Datum-Team hat sich daran gedacht, so im Lauf, also 2016 ist Datum dann neu gegründet worden, und wir haben uns dann gedacht, das ist nach wie vor so, dass junge Leute, junge Journalisten bei uns anklopfen. Wollen wir das nicht, wollen wir dem nicht irgendwie auch eine Form geben, dass man sagt, das ist wirklich eine Art von Ausbildungsschiene, wenn jetzt auch nicht wirklich Ausbildung, sondern mehr eigentlich Mentoring, wo man sagt, es gibt einfach jetzt nicht nur die Tür, wo man anklopft, sondern eben auch dann einen Raum für diese Menschen, die da kommen, wo wir die, wie es im aktuellen Fall jetzt ist, wir treffen uns einmal im Monat zu einer Art Redaktionssitzung, wo dann eben so zwischen 10 und 20 Leute irgendwie kommen, die entweder ohnehin schon regelmäßig immer wieder Geschichten vorgeschlagen haben, oder jedes Monat sind auch 2, 3 neue Leute dabei, die legen dann irgendwie ihre Themen auf den Tisch, Und ich gemeinsam mit entweder Chefredakteur Stefan Apfel oder auch Textchef Anatol Wittuch, wir besprechen dann gemeinsam mit den Leuten, was ist die, also die kommen ganz oft mit einem Thema. Ich habe gerade in einem Gespräch erwähnt, das Thema ist dann zum Beispiel Waldsterben. Und wir versuchen dann mit den Leuten gemeinsam zu eruieren, okay, aber was ist die Geschichte? Also was ist das, wo ihr wirklich, wo man dann auch wirklich eine Geschichte drüber erzählen kann? Wenn wir dann vielleicht auch gleich noch einmal zu einer Definition von Erzähljournalismus kommen. Das Mentoring-Programm besteht dann aber auch darin, dass man sagt, okay, nach dieser, wenn dann quasi wir einen Geschichtenvorschlag mal bestätigt haben, dann gehen die Leute in eine Vorrecherche und ich betreue sie dann wirklich in einem Einzelverhältnis, dass man sagt, man trifft sich jede Woche oder alle zwei Wochen, um einfach dann jeweils den Status der Recherche, dann den Status des Niederschreibens der Geschichte auch immer wieder abzuchecken oder gegenzugleichen. Oder da bin ich auch laufend als Ansprechpartnerin eigentlich da. Genau, also so läuft das im Moment bei uns und das kommt sehr, sehr gut an bei den jungen Leuten, weil die ganz oft dann total überrascht sind davon, dass sie jetzt plötzlich auf Geschichten, die sie sonst vielleicht teilweise schon als freie für andere Medien oder auch auf der Uni oder an der FH, dass sie da so ausführliches Feedback bekommen wie von uns. Das ist irgendwie für sie recht ungewöhnlich. Und für uns ist es auch wahnsinnig bereichernd, weil dadurch halt einfach auch Themen aufkommen, an die wir sonst gar nie so kommen würden, ja.
Und, aber ich glaube, was sich da auch zeigt, ist eines der Charakteristika des Geschichtenerzählens, dass es dafür einerseits schon ein Handwerk braucht, also auch eine gemeinsame Entwicklung des Themas und das Definieren. Wenn es fängt überhaupt mit einem an, was eben mit dem Definieren, was ist die Geschichte, dann wie kommt man dorthin, dass die erzählt wird, ja. Und wie, nachdem wir da über Journalismus reden und nicht über Literatur oder sonstige Fiktionen, wie schafft man es dann auch, diese Geschichte quasi mit Fakten zu untermauern und dann aber auch die Fakten so darzustellen, dass genau dieser Fluss entsteht irgendwie.
Genau. Bei uns ist das ganz stark, dass wir eigentlich sagen, es braucht einen Protagonisten oder ein Wort, das wir gerne verwenden, ist ein Erzählvehikel. Das heißt, es muss nicht unbedingt eine Person sein oder ein Mensch sein. Es kann auch ein Gegenstand sein oder ein Tier sein, ja, das ich da verwende. Und dann versuche ich anhand dessen, dass ich da dieses eine konkrete Beispiel habe, diese eine Biografie oder Unternehmensgeschichte oder Chronologie oder Produktionsgeschichte eines Produktes zum Beispiel, anhand dieses einen Erzählvehikels versuche ich dann eben meinen Leser durch die Geschichte durchzuführen. Und da ist dann halt eben die Kunst des Erzählens quasi oder des journalistischen Erzählens, dass ich da dann es schaffe, diese Erzählkurve so hin und her schwanken zu lassen, dass ich einerseits den Leser in das persönliche oder konkrete Beispiel oder Schicksal des Erzählvehikels da irgendwie einzufangen und andererseits es aber eben schaffe, immer wieder auch eine Faktenebene, also dem Leser auch immer wieder klarzumachen, es geht jetzt nicht nur um diesen einen Einzelfall, sondern es gibt darüber hinausgehend auch eine größere Ebene, wo dieses Thema gesellschaftliche Relevanz hat, ja. Mhm. Also das ist zum Beispiel, jetzt nur um es irgendwie ein bisschen klarer zu machen, haben vielleicht viele von Ihnen gehört von der Extinction Rebellion Bewegung, die klimaaktivistisch aktiv ist, da Anfang November auch in Wien so eine Aktionswoche hatte. Da hat eben eine Kollegin aus dem Talenteprogramm hatte die Idee, sich schon davor und auch nach dieser Aktionswoche eben mit einer Protagonistin, die, glaube ich, Teenagerin ist oder Anfang 20, die Toni, die so herauszupicken. Und die hat interessanterweise eine Großmutter, die auch für Extinction Rebellion aktiv ist. Also die sind beide, so Generations-Enkeltochter und Großmutter, sind beide für diese Bewegung aktiv. Und sie hat anhand der Geschichte dieser beiden Personen dann die Geschichte dieser großen Bewegung eigentlich erzählt, dass die eben nach innen extrem achtsam sind, dass die wirklich so sich vorab mit Polizisten absprechen oder alles anmelden, ganz, ganz sorgfältig, damit das irgendwie nicht weil sie sehr stark so diesen passiven Widerstand leben möchten, dass sie nicht so aggressiv auftreten. Andererseits sind sie schon sehr vehement in ihrer Durchsetzungskraft. Und das hat die Autorin, die Emilia Gabsch, sehr gut geschafft, dass eben auch anhand dieser zwei Personen eben das große Thema dann in dem kleinen, in der kleinen Geschichte eigentlich dieser zwei Personen oder dieser Familie auch, wenn man will, darzustellen. Also das ist für mich so eigentlich der Kern des Erzähljournalismus, wie Datum ihn versteht.
Genau. Und das Spannende ist ja auch darum, weil du gesagt hast, eben entweder Protagonist oder Erzählvehikel oder Charaktere.
Ja.
Wir haben vorher auch schon geredet, was es dann noch dazu braucht, ist eben quasi eine Handlung. Und das ist keine gescriptete Handlung. Du hast das als Reibung beschrieben. Ich denke, wenn ich das mit Studierenden bespreche, sage ich mir, dann muss eine Komplikation geben. Also irgendjemand muss vor einer Komplikation stehen oder muss sich irgendwas reiben. Und dann geht es darum, wie wird das aufgelöst. Und das Spannende daran ist, dass es natürlich einerseits archaische Muster sind. Also das ist so, wie ein Märchen erzählt, so haben sich Menschen immer schon seit langer Zeit ihrer selbst vergewissert und so funktioniert ja auch Gesellschaft, dass wir uns diese Geschichten erzählen. Und gleichzeitig, und da kommt eben der Journalismus dann hinein oder auch das, was wir jetzt von Relevanz ist, muss das dann, ist das faktenbasiert und es geht dann eben um diese Person oder das Ding oder was auch immer. Und in dieser Bewegung dann mit dem Protagonisten erfahren wir etwas über die Welt irgendwie. Mhm. Und das macht natürlich einerseits die Faszination aus und auch die Schwierigkeit. Also wo man auch sieht, das kann man nicht einfach so zusammenstückeln. Und natürlich führt es auch dazu, dass es teilweise halt überhaupt nicht gelingt. Also auch der Boulevard arbeitet mit diesen archaischen Methoden. Und da ist die Frage, ja, man kann natürlich alles als Heldengeschichte erzählen oder als Kriminalgeschichte.
So David und Goliath, ja, Entschuldigung.
Genau, also man kann natürlich auch sehr leicht in Stereotype verfallen.
Ja.
Aber da ist nämlich der Balanceakt oder die Herausforderung, die zu sagen, wie schafft man es, genau diese eigentlich archaischen und einfachen Strukturen so zu stricken und so mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen, dass man da dann auch eine gewisse, durch eine Erfahrung durchgeht und dann auch diesen Aha-Moment hat vielleicht, hoffentlich.
Du wolltest ein Beispiel, glaube ich, noch sagen mit gerade heute?
Das war nur bezogen auf den Boulevard sozusagen. Okay. Also das ist eben diese Verkürzung dieser Erzählmethoden, also wo nicht mehr der Zusammenhang geschildert wird, sondern das war irgendwie der in einer österreichischen Tageszeitung heute oder gestern irgendwie der brutale Mord an der Rockerbraut irgendwie.
Mhm.
Also das ist die Verkürzung. Und ja, da haben wir auch Protagonisten und eine Handlung, aber natürlich in so einer derartigen Verkürzung, dass da nur schnelle Impulse bedient werden, anstatt darzulegen. Ich meine, das könnte auch eine spannende Geschichte sein dahinter. Und da zum Beispiel vielleicht auch zur Illustration, was der Unterschied ausmacht zwischen Boulevard und Erzählung. Also das kann man eben so als Mördergeschichte erzählen und das, die blutige Tat in den Vordergrund stellen. Oder, und das ist jetzt schon ein historisches Beispiel eigentlich aus den 20er Jahren, wo in den USA auch ein Redakteur zu jemandem hingekommen ist und gesagt hat, naja, da gibt es jetzt diese, auch eine Prozessgeschichte vor Gericht. Ein Mann hat seine Frau ermordet und da ist jetzt dann der Gerichtsprozess. Und dann hat eben der Redaktionsleiter gesagt, okay, gut, also stell dir mal vor, einerseits ist vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren hat es da eine Heirat gegeben aus Liebe oder aus sonst irgendwas. Mhm. Und jetzt ist der Tod da.
Mhm.
Und wenn du es schaffst, darzustellen, was von dem einen, also von dieser ursprünglichen, von der Hochzeit zur Tragödie geführt hat, dann hast du eine gute Geschichte für mich in der Zeitung und du kannst dir selber ein Buch damit schreiben.
Mhm.
Also im Sinne von hinter jedem quasi Ereignis oder hinter jedem Skandalakt ist natürlich eine viel differenziertere Geschichte dahinter, die man auch darstellen kann.
Genau, also dem begegne ich auch regelmäßig eigentlich da im Austausch mit jungen Journalisten, aber auch mit all unseren freien Journalisten eigentlich, dass ganz oft dann also uns werden überhaupt, Datum wird wahnsinnig oft angeboten, Geschichten über gesellschaftliche Minderheiten, sei das Obdachlose, geflüchtete Menschen, die LGBTQ-Minderheit, wo dann oft vorgeschlagen wird, so eine typische Opfergeschichte. Ja? Also man greift sich dann quasi einen Protagonisten oder eine Protagonistin heraus aus dieser Minderheit und erzählt dann deren Geschichte. Wo ich dann immer bitte reflektiere bitte dieses Narrativ, weil diese Geschichte hat man einfach schon wahnsinnig oft gelesen. Und wie du sagst, es ist dann oft, sind dahinterliegend noch einmal viel spannendere Geschichten, die man gar nicht sieht, weil man irgendwie so von dieser Opfergeschichte verblendet ist. Ja? Also wir hatten jetzt zuletzt zum Beispiel, ist in dem Fall auch eine Opfergeschichte, aber wieder auch ein ganz anderes Thema, Wärmepumpen, weiß ich nicht, wer von Ihnen im Raum zu Wärmepumpen irgendwie einen Bezug hat, sind offenbar im Moment gerade ein sehr, sehr gutes Mittel gegen den Klimawandel. Also man kann ein Einfamilienhaus bauen und das ist dann die Energie wird hergestellt von einer Wärmepumpe und es braucht dazu eigentlich nur Strom. Das kann ja dann auch Ökostrom sein. Und diese Wärmepumpe nimmt die Energie aus Erdreich oder Luftumgebung auf, erzeugt dabei aber wenn sie es aus der Luft aufnimmt, erzeugt sie aufgrund eines Ventilators einen gewissen Brummton. Und dieser Brummton, der ist von manchen Menschen wahrnehmbar. Das sind 2-4% in der Gesellschaft, hat unsere Autorin herausgefunden. Und da hat sie tatsächlich jemanden gefunden, eine Person, die ein Opfer dieses Brummtons ist. Ja? Und das ist dann eine Geschichte, die ich wiederum wo ich diesen Opfer-Topos dann wieder wahnsinnig spannend finde, wenn man sagt, da hat man einerseits diese gute, unter Anführungszeichen gute, grüne Energieform, ja, oder eine Energieerzeugungsform. Und da gibt es aber dann das gesellschaftliche Problem, dass das für die einzelne Person eine furchtbar unerträgliche Belastung darstellt. Also die Frau ist wirklich, das ist wie ein Tinnitus und die ist am Rande ihrer Kapazitäten. Ja. Und da kann ich wirklich gut darstellen, wie halt eben, also dieser Gegensatz dann auch zwischen etwas Positives schafft und etwas Negatives. Da ist das noch, da ist diese Erzählung, dieser Opfermythos noch sehr unverbraucht aus meiner Sicht. Mhm. Wohingegen, wenn ich jetzt zum x-ten Male eine Geschichte erzähle über eine Obdachlose oder einen Obdachlosen, wie sich der durch Wien und warum der vielleicht nicht in einer Schlafstelle schlafen möchte, das ist aus meiner Sicht, also da bitte ich dann immer Autoren, die uns solche Geschichten vorschlagen, schau noch einmal genauer, sprich mit den Leuten, sprich auch mit Betroffenen, was ist dahintergehend für eine Geschichte, weil man natürlich mit solchen Geschichten ja auch dann immer wieder so Stereotype reproduziert. Also ich glaube, dieser Verantwortung als Journalist muss man sich auf jeden Fall auch bewusst sein, dass man das einfach tut, ja.
Was da auch mit einem Wärmepumpenbeispiel jetzt zutage kommt, ist auch eine wirklich der zentralen Eigenschaften des Geschichtenerzählens, nämlich dieses Empathie-Schaffen, dieses Mitgefühl und das wirklich wahrnehmbar zu machen, nämlich in einer anderen, wenn ich jetzt einfach, ja, du hast ja auch vorher die Kontraste, du könntest natürlich auch eine Wärmepumpengeschichte erzählen und so weiter, und dann im klassischen Journalismus ist dann ein Statement von einer Frau, die darunter leidet, und das illustriert das dann irgendwie, aber das ist ja nichts dahinter. Aber erst wenn man quasi mit jemandem in diese Geschichte eintaucht und quasi an der Hand genommen wird und da ein bisschen den Hintergrund dann erfährt und auch diesen wirklich eigentlich einen total großen Konflikt zwischen dem individuellen Dasein und dann auch jetzt im weitesten Sinne neuen Entwicklungen, seien es jetzt auch positive Entwicklungen. Also es braucht eben dann genau diese Darstellung, um ein Mitgefühl entwickeln zu können, um vielleicht auch dann und damit auch etwas lernen zu können. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der, das ist auch eine der Sachen, die in der Journalismusforschung dann auch zutage getreten sind, dass die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, durch die Geschichte viel leichter ist, als wenn jetzt in einem Protokoll oder in einer nüchternen Darstellung oder im klassischen Nachrichtenjournalismus. Also es, wenn man diesen emotionalen Bezug aufbaut und quasi eben dieses Mitgefühl oder allein ein Interesse, das kann ja auch ein negativ Protagonist sein sozusagen. Mhm. Also möchte einfach wissen, was ist da dahinter, wie geht es da weiter. Aber das schafft natürlich diese emotionale Bindung einmal, um dann auch diese Informationen erst einmal verarbeiten zu können. Also es ist ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche, ohne dass es jetzt eine Peitsche ist, dass man jetzt Informationen aufnehmen muss. Aber natürlich, man muss sich erst einmal hinsetzen. Wer setzt sich hin und liest jetzt über Wärmepumpen oder die Komplikationen dahinter? Da ist wirklich das Geschichtenerzählen eine der Möglichkeiten, um quasi diese viel größere Themen, nämlich auch innen, die ineinander greifen, darzustellen.
Genau, und das Geschichtenerzählen ist für mich genau da, das hast du jetzt sehr gut gesagt, ist genau aus meiner Sicht dieser Wechsel zwischen szenischer Ebene, was passiert mit dem Protagonisten oder mit diesem Vehikel, das mich durch die Erzählung führt, und was ist auf der faktischen Ebene dazu das Thema eigentlich. Ja? Was ich mir auch noch denke, was auf jeden Fall eine Leistung von Erzähljournalismus ist, ist die Vielstimmigkeit, die sowohl das Format einfach, weil es halt weil ja jede Geschichte irgendwie auch den Anspruch hat, da so ein bisschen einen Überblick zu geben. Das ist ja auch einer der journalistischen Grundsätze, dass man immer möglichst viele Seiten zu so einer Diskrepanz oder einem Konflikt irgendwie befragt, dass man da möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lässt, was natürlich dann in einer Tageszeitungsgeschichte bei Weitem nicht sein kann, weil da hört man vielleicht eine positive Stimme und eine negative Stimme und das war es dann schon, weil mehr Zeit ist halt nicht für die Recherche. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Und aus meiner Datum und auch als Leiterin des Datum-Talente-Programms, aus meiner Sicht ist es auch die Vielstimmigkeit, die uns das Format bietet, da Menschen, also auch Autoren und Reporter und Reporterinnen zu Wort kommen zu lassen. Da sind mir jetzt auch gerade zwei unlängst veröffentlichte Geschichten eingefallen, wo jeweils in einem geht es, das ist die Aufmachergeschichte von der November-Ausgabe, da haben zwei junge Reporterinnen über das Atomkraftwerk in Mochovce geschrieben oder waren auch dort. Und eine von den beiden spricht auch muttersprachlich Slowakisch. Und dann sind für die aktuelle Ausgabe zwei Reporterinnen an die bosnisch-kroatische Grenze gefahren, um sich dort anzuschauen, wie kroatische Polizisten dort die EU-Außengrenze verteidigen gegen geflüchtete Menschen. Da war wiederum eine davon muttersprachlich bosnisch-serbokroatisch. Also da sieht man dann, ist es für mich einfach auch schön zu sehen, da kann man wirklich auch, da ist es dann nicht nur eine österreichische Stimme, die da jetzt spricht über die Vorgänge in einem anderen Land, sondern da hat man wirklich irgendwie auch so in der Geschichte eingewoben, die Perspektive aus dem jeweiligen Land oder aus dieser Community auch. Ja? Mhm. Also das finde ich ist auch diese Vielstimmigkeit, die ist einfach halt in einem Tageszeitungstext oder in einer, geschweige denn in einer Meldung, ja, ist das gar nicht so abbildbar. Ja. Also das finde ich ist auch ein...
Eben weil die Erzählung quasi diese Ordnung schafft und damit diese, wenn man diese Stimmen ja dann arrangiert quasi, dieses Mosaik entsteht und dafür braucht man eine gewisse Kunstfertigkeit und auch den Platz dazu. Aber wir wollen ja nicht nur über die positiven Seiten reden, sondern auch quasi das, wo der erzählende Journalismus, wo es Risiken gibt oder Gefahren. Und da habe ich mir jetzt auch gedacht, das ist vielleicht eh eine gute Überleitung. Also nur eine Anekdote da jetzt, wie ich dann, wenn man so aus der Entfernung österreichischen Journalismus und Politik verfolgt, dann fallen halt immer so wieder Sachen auf. Und da war eben eine dieser Ereignisse war in letzter Zeit so die Krise der Sozialdemokratie, und da ist mir so eine Schlagzeile im Standard ins Auge gestochen. Da ist gestanden: Narrativ, ich kann das Wort nicht mehr hören. Gekommen ist das vom burgenländischen Landeshauptmann. Und ich habe gedacht, wow, also in Österreich, da wird in der Politik über Narrative geredet. Das ist ja wirklich, das hört man in den USA so nicht unbedingt. Aber natürlich, wenn Sie mit dem vertraut sind, geht es darum, dass da immer wieder erzählt worden ist, die Sozialdemokratie braucht eine bessere Erzählung und eben sogar das Narrativ. Wobei das ja wirklich auch immer das Gleiche ist. Also das ist ja dann immer nur so der Kunstgriff zu sagen Narrativ, und dann klingt es vielleicht jetzt irgendwie, da muss man sich jetzt wirklich was überlegen. Ja. Im Prinzip ist es, die Sozialdemokratie braucht eine bessere Geschichte. Aber was für mich ja schon zutage getreten ist, ist nämlich dieser falsche Gegensatz, von wegen da die Geschichte und hier quasi all die substanziellen Sachen, die dann für die Sozialdemokratie steht oder sonst was, übertragen auf den Journalismus, heißt das auch. Und das ist eben auch, du hast den Relotius-Fall von letztem Jahr schon angesprochen, wo es darum gegangen ist, aha, da ist die Form und hier sind die Inhalte und das sind zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, was ist schon wichtig ist zu betonen, und deswegen reden wir ja auch darüber, dass Form und Inhalt natürlich ineinander verwoben sind. Also die Form kann nur das zum Ausdruck bringen, was inhaltlich schon da ist. Und der Inhalt bekommt keinen Ausdruck, wenn er nicht die Form hat. Also das ist natürlich diese Dialektik und dieses Ineinander, was dann gerne auseinanderdividiert wird, aber auch völlig verkennt, was eben genau die Leistung ist. Also eine der vielleicht mehr theoretischen Sachen, aber die eigentlich auch irgendwie total zugänglich sind, die man aus der Forschung mitnehmen kann, ist zu sagen, dass Geschichten schaffen dort Ordnung, wo noch keine Ordnung ist. Also das ist eben eine zutiefst menschliche Herangehensweise, dass wir uns die Welt, dass wir die Welt erkennen, indem wir Geschichten erzählen. Und da kann man nicht das eine vom anderen trennen. Und natürlich, man kann das maximieren und dann wird aus dem Erzählen die Message Control und so weiter. Aber die Inhalte müssen erst einmal irgendwie artikuliert werden. Und das ist eben der Übergang dazu zu sagen, natürlich kann die Form akzentuiert werden, ja, wo es nur mehr darum geht, wie presse ich das alles in eine Form. Das war genau das Problem an der Relotius-Geschichte, die, wenn Sie sich erinnern, wo es darum gegangen ist, dass der Superstar des deutschen Erzähljournalismus, Spiegelredakteur, aufgeflogen ist und wo dann herausgekommen ist, dass viele Sachen erfunden waren und viele Sachen so konstruiert waren, dass sie der Erzähllogik folgen, aber dass da keine Anbindung an die Realität da war. Also es wurden Leute erfunden, es wurden Zitate erfunden und so weiter. Und dann ist sehr schnell irgendwie auch der Verdacht aufgekommen, naja, die Reportage als solches in der Krise und die Form hat versagt. Und auch das ist dann wieder eine verkürzte Darstellung, weil man kann das eine nicht ohne das andere denken. Und natürlich braucht es gewisse Sicherheitsmechanismen, und deswegen ist es eben auch wichtig, dass es Teamarbeit ist, dass da nicht jemand alleine vor sich hinarbeitet, sondern dass man genau eine Redaktion hat und aber auch ein gemeinsames Verständnis, wie man solche Sachen produziert. Also auch da ist es eben auch wichtig, davor zu warnen. Klar, das sind natürlich das Worst-Case-Szenario, wenn es dann Leute gibt, die das ausnutzen und auch wie vorher erwähnt im Boulevardjournalismus kann es auch dann sein, dass genau diese Stereotype natürlich bedient werden. Also erzählen ist nicht an sich gut oder schlecht. Das ist natürlich, kommt immer darauf an, wie es gemacht wird, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Zielen. Aber das ist wieder schon alles sehr positiv formuliert. Also wie gesagt, es ist auch wichtig, genau sich zu überlegen, wann scheitert der erzählende Journalismus. Und da war sicherlich diese Relotius-Affäre ein guter Fall, um sich mal zu überlegen, welche Schwierigkeiten gibt es dann, wie kann man das vermeiden und wie kann man aber auch schauen, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, also welche Sachen erlaubt sind und wo Grenzen überschritten werden. Also insofern ist es eigentlich eine produktive Diskussion zu sagen, es hat den Skandal gegeben und da werden die Defizite klar sichtbar, aber es ist natürlich auch die Chance zu sagen, gut, wie kann man das vermeiden dann?
Genau.
Ja.
Für mich ist, nochmal um aufs Problem zu kommen, für mich ist das ganz oft eine Frage auch, also wo ich dann auch jungen Journalisten oft sage, man muss viel stärker auf die Informationsquelle schauen. Also was ist, ich muss auch als Redakteurin oder als die Spiegelredakteure oder auch der Factchecker, der mit Relotius zu tun hatte, der muss auch drauf schauen, wer ist meine Quelle, was hat diese Quelle für Interessen und wie glaubwürdig ist sie dementsprechend, dass da, wie bei Klaas Relotius, dass da dann halt möglicherweise auch dann noch psychologische Faktoren irgendwie mit im Spiel waren oder was auch immer ihn getrieben haben mag, weiß ja niemand so genau. Sei mal dahingestellt. Aber eben auch als Journalist muss ich mir immer anschauen, wer ist meine Quelle und was hat die für Interessen. Das ist ja eh auch was man in jeder Journalistenausbildung, denke ich mir, lernt. Und das halt eben gerade für den Erzähljournalismus auch, weil das wird dann halt oft so hingestellt, naja, Erzähljournalismus, da geht es eh in erster Linie ums Erzählen oder darum, eben ganz stark halt auch um die Form, aber in dem Fall natürlich auch ganz, ganz stark um den Inhalt. Also für mich ist das oft so die Frage, wer ist meine Quelle und wie glaubwürdig ist die, beziehungsweise welche Interessen hat die dahinter und was kann ich dementsprechend, wie kann ich das, die Glaubwürdigkeit entsprechend einschätzen. Ja.
Ja. Und ein anderer wichtiger Aspekt davon auch, warum das dann so katastrophal geendet hat, war, weil auch beim Spiegel oder in den einen Ressort beim Spiegel so eine Mentalität geherrscht hat, man muss eben, also wir reden ja auch von Protagonisten und von der Handlung und das sind Sachen, die man quasi sich ja vorher überlegen muss, deswegen hat man ja auch Gesprächspartner. Und was da natürlich passiert ist beim Spiegel, war diese Extremvariante. Also da ist nicht mehr überlegt worden, welche Geschichte gibt dieses Thema her, sondern wurde ganz von vornherein gesagt, die Geschichte, wir brauchen den Protagonisten und den Protagonisten und dann müssen wir die quasi casten. Das ist dann wie eine Reality-Show. Es ist dann im Nachrichtenmagazin dargestellt, das heißt, es ist nicht so trashig wie im Fernsehen, aber es ist das gleiche Modell. Und diese Logik ist nicht einmal hinterfragt worden und bis ins Extrem getrieben worden, wo schon vornherein klar war, was die Geschichte ist. Und da wird dann eben auch immer vergessen, dass es eben dann nicht erzählender Journalismus ist. Das ist vielleicht erzählend, aber das ist dann noch kein Journalismus, weil man muss nicht den Inhalt der Erzählung anpassen, sondern schauen, wie man, wie gesagt, diese gesellschaftlichen Sachverhalte oder diese Trends oder Themen, die man darstellen möchte, in eine Form bringt, dass sie eben auch natürlich der Logik der Erzählung gehorchen, aber man muss auch immer diesen Platz lassen, dass die Protagonisten quasi ein Eigenleben haben oder das gibt dann eben diesen Handlungsumschwung vor. Das ist eben anders als in der Literatur oder im Scriptwriting irgendwie. Und da wiederum zeigt sich eben auch, dass die Teamarbeit so wichtig ist, weil wenn es da von oben herab, und das war ja von dem Chef des Ressorts quasi von vornherein gesagt wird, wir brauchen die Leute und dann wird alles so zusammengebastelt, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr recherchieren, weil dann ist auch die Frage, warum nennen wir das noch Journalismus, weil dann könnte man auch, ja, man könnte auch eine Kurzgeschichte schreiben oder man kann auch ein Netflix-Drama entwickeln oder sonst irgendwas. Das ist eben auch ganz wichtig, da immer diese journalistische Komponente natürlich hineinzubringen. Natürlich ist es schwierig, aber was ich auch immer dann so spannend finde, ist, und das können ja auch genügend Journalistinnen und Journalisten belegen, das Problem der Recherche, also man scheitert permanent in der Recherche und natürlich entwickeln sich Sachen anders, als sie angedacht sind. Man kann ja immer einen Plan haben und der ändert sich dann. Aber eben die Besten machen es eben so, dass sie dann eben der Spur folgen und nicht versuchen, die Spur in eine andere Richtung zu lenken.
Da sind wir im Vorgespräch auch schon drauf gekommen, dass wir da eine ganz starke Parallele irgendwie auch haben in unseren Überlegungen, weil ich auch dir erzählt habe, dass wir bei Datum so ganz stark diesen, ich würde sagen, Bottom-up-Zugang haben, dass wir sagen, es kommt eben, sei es ein freier Journalist oder so ein angehender Journalist, Journalistin irgendwie zu uns und sagt, das ist das Thema, ich würde da gerne was drüber schreiben, mit der habe ich schon drüber gesprochen, das wäre ein möglicher Protagonist und dann versuchen wir eigentlich aus diesem Material organisch eine Geschichte zu finden, die dann aber noch nicht so in der Dramaturgie ausformuliert ist, dass man sagt, so und dann braucht man einen Widersacher und da braucht man den. Klar, sind gewisse Dinge, also jetzt in der vorletzten Ausgabe und in der aktuellen Ausgabe ist erschienen eine Geschichte über Billig-Airlines, wie Billig-Airlines so günstige Tickets anbieten können. Da in der Geschichte ist das Beispiel Wien-Nizza um 9,99 Euro Ende November. Wo es dann natürlich auch, man braucht dann natürlich jemanden, der über diese Branche sprechen kann, aber sich auskennt in der Branche. Das heißt, ich brauche jemanden, einen Art Aussteiger, einen Dissidenten, ja, das ist ja auch so ein Typus, wenn man so will, im Storytelling, den ich in dem Fall brauche, aber dessen Geschichte jetzt für, also da habe ich in dem Fall auch, haben wir auch zu der Kollegin gesagt, du musst halt jemanden finden, der vielleicht als Berater tätig ist oder der halt da irgendwie schon für mehrere Fluglinien gearbeitet hat und dir da irgendwie aufzählen kann, was halt die Unterschiede sind. Dann braucht es jemanden von diesem Typus, aber dessen Geschichte ist dann nicht vorgezeichnet von uns. Ja? Sie trifft den oder sie führt dann Gespräche mit dem, erstmal Hintergrundgespräch, dann ein Interview auch wirklich oder mehrere Interviews. Und das ist bei weitem nicht irgendwie vorgezeichnet, sondern das ist halt einfach man braucht dann diesen Typ, um irgendwie an diese Art von Informationen zu kommen, weil jemand, der immer noch im Unternehmen ist, wird einem nicht so viel dazu sagen können wollen. Ja? Also da ist stark dieser Bottom-up-Approach von uns auch, im Gegensatz zu diesem Top-down-Ding, wo man sagt, so, und das ist jetzt die Message, das ist die Botschaft, mit der geht es ja hinaus, ja? Wie es halt in der PR oder auch in der politischen Kommunikation ja oft der Fall ist. Dieses Bottom-up, oder ich vergleiche es dann oft so ein bisschen mit der wissenschaftlichen, mit wissenschaftlichen Zugängen, weil ich auch gern so mit Leitfragen oder Forschungsfragen arbeite, aber das ist dann auch jedem selbst überlassen. Und es ist eben ergebnisoffen. Ja? Mhm, das genau, ist auch was, wo dann richtig. Oft gerade junge Journalisten, gerade die erste große Recherche, es war irgendwie eine gute These am Anfang, man ist voll motiviert in die Recherche gegangen und ist dann aber draufgekommen im Zuge dessen, ich bringe die Geschichte irgendwie nicht auf den Boden oder es fehlt ja. mir, ich finde keinen Protagonisten, keinen tauglichen, dessen Geschichte sich da gut mit dem Thema verwoben darstellen lässt. Und da sind dann viele ganz frustriert und sind irgendwie, oh nein, jetzt habe ich da schon so viel Energie und so viel Zeit hineingesteckt und jetzt will ich ja unbedingt diese Geschichte machen, wo ich dann auch ganz oft leider sagen muss, na, das geht nicht, ja? Man kann das nicht erzwingen. Es ist dann manchmal einfach so, oder gerade am Anfang, dass man in viele Sackgassen hineingeht und draufkommt, okay, da stehe ich jetzt irgendwie an. Ja? Und da muss man, glaube ich, auch erst so mit der Erfahrung baut sich dann schön langsam ein Gefühl oder ein Gespür dafür auf, wie kann ich meine Ressourcen so einsetzen, dass ich auch ans Ziel komme. Ja? Und wenn ich dann erfahrener bin, weiß ich schon frühzeitig, okay, lasse ich irgendwie die Finger davon, weil das bringt irgendwie nichts oder das führt zu nichts. Oder ich merke, okay, da ist zwar Widerstand, aber da ist vielleicht irgendwo Licht am Ende des Tunnels, ich versuche es halt weiterhin. Ja? Also das ist, glaube ich, eine Lehre auch für mich auch aus Relotius, weil ich mir jetzt im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht habe, dass man wirklich auch das ist einfach tagtägliches Geschäft, das Recherchen auch eingehen. Ja,
ja. Und das ist nämlich einerseits halt auf der persönlichen Ebene, man muss diese Unsicherheit aushalten und das ist natürlich nicht leicht. Und man muss natürlich auch die Unterstützung dann der Redaktion haben oder wenn man als Freier ist, zumindest einen Ansprechpartner, der einem da den Rücken stärkt. Und natürlich, da gibt es auch diese Sachen brauchen Zeit und brauchen Ressourcen und da gibt es natürlich auch immer eine Ressourcenknappheit. Also gerade im Journalismus oder wenn es dann finanziellen Druck gibt oder auch als Freier, wenn man einfach Sachen natürlich schreiben muss, weil sonst kriegt man kein Honorar und so weiter. Es ist alles nicht leicht, nur sollte eben, ja, die Lösung ist nicht quasi, dass man die Abkürzung wählt oder das Handtuch hinwirft, sondern umgekehrt eben diese Schwierigkeit auch wirklich zur Möglichkeit, als Möglichkeit sieht. Ich finde auch, das macht ja genau das Faszinierende an diesem erzählenden Journalismus aus. Das ist so wie ein bisschen auch wie Anthropologen das machen oder in der Wissenschaft im Sinne von ergebnisoffen zu schauen, was tut sich da und dann vielleicht auch selber überrascht werden. Weil wenn man selber überrascht ist, dann heißt das ja auch, dass es wahrscheinlich einen Erkenntnisgewinn gibt und dass es für eine größere Gruppe an Leuten überraschend sein kann. Also natürlich, bei all den Schwierigkeiten ist es eben genau die Stärke, sich darauf einzulassen, auf diese Unsicherheit, eben mit der richtigen Unterstützung und dann zu schauen, was wird da jetzt draus.
Genau, da ist für mich eben auch ein wichtiges, gerade, muss ich auch wieder sagen, gerade für die jungen Journalisten natürlich, wenn ich ein Erfahrener bin, dann habe ich das eh schon oder habe ich da vielleicht eh auch meine eigene Peergroup, mit der ich mich austausche. Aber gerade für die Jungen ist es am Anfang auch wichtig, da jemanden, ein bisschen Erfahrenen so als Bearing-Partner zu haben, wo man sagt, okay, ich kann da jemanden in der Redaktion anrufen und die gibt mir dann, sagt mir irgendwie Daumen rauf oder Daumen runter. Mhm. Und da haben wir auch versucht, jetzt gar nicht so aufgrund von Relotius, aber einfach, weil wir uns auch ja zunehmend irgendwie professionalisieren, haben wir auch, oder habe ich jetzt auch sowas wie einen Rechercheleitfaden mal aufgesetzt, damit auch Leute, die eben noch nie an so eine große oder größere Recherche herangegangen sind, mal wissen, okay, welche Dinge müssen einmal geklärt sein, bevor ich überhaupt in diesen Prozess mich begebe, ja, auch um gerade jungen Journalisten zu vergegenwärtigen, was das für einen Aufwand auch bedeutet, schon am Anfang, weil das ist ja dann auch ganz oft, dass man draufkommt, okay, der oder die ist sich jetzt nicht bewusst, welchen Aufwand das halt wirklich bedeutet, so eine große Recherche oder so eine Geschichte zu schreiben. Und dann eben der laufende Austausch auch, ich habe jetzt angefangen, auch dann nach Veröffentlichung der Geschichten noch einmal mit den Leuten mich zu treffen, um so eine Art von Fehlerkultur auch zu etablieren oder dass man einfach sagt, sich gegenseitig auch feedbackt. Ja? Ich bin ja auch nicht, ich will ja auch was lernen und ich lerne wahnsinnig viel, auch von den jungen Leuten. Was können Sie mir zurückgeben? Was kann ich Ihnen zurückgeben? Was würden Sie wiederum Leuten, die vor der ersten oder zweiten oder dritten Recherche stehen, was würden Sie denen sagen? Mhm. Also was sind so die Lehren oder die Lektionen, die Sie mitgenommen haben? Das ist oft wahnsinnig spannend irgendwie zu hören. Also ich glaube, sowas, dieses Reden drüber, das kostet natürlich Zeit, ist jetzt unmittelbar auch nichts, wirkt sich jetzt nicht auf das Produkt kurzfristig aus, weil ja, die Geschichte ist ja zu dem Zeitpunkt schon erschienen. Mhm. Aber ich glaube, als so Investition in die Zukunft ist das schon sehr, sehr lohnend.
Na, vor allem, es etabliert wirklich eine Kultur des Erzählens. Und ich glaube, darum dreht sich eigentlich unser ganzes Gespräch irgendwie auch. Ja. Ja, also was sind denn die Voraussetzungen für das Erzählen und wie etabliert man eine Kultur und in dem Zusammenhang ganz klar eine journalistische Kultur, also die gewissen Gesetzen folgt, weil da gibt es eine gewisse Tradition und gewisse Rahmenbedingungen, aber das muss man erst im Alltag einmal umsetzen.
Ja. Das war der Datum Kosmos im Jänner. Wir freuen uns über Feedback unter kosmos@datum.at und auf ein Wiederhören im Februar.